es gibt so Punkte, die dann wirklich abschließen. Du gibst dein Auto ab. Du gibst den Schlüssel zum Tor ab. Ich hatte Angst davor, das zu tun, aber wo das Auto und der Schlüssel weg war, das war so, und jetzt beginnt das neue Leben.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast So geht Krise. Wir sprechen mit Menschen über ihre beruflichen Krisen und wie sie diese gemeistert haben. Mein Name ist Dorothea Wahlam. Ich war über 30 Jahre lang Führungskraft in unterschiedlichen Unternehmen, bin Organisationsentwicklerin und Mediatorin und gehe in diesem Podcast gemeinsam mit Julia Pannewick der Frage nach, was brauchen Menschen, Teams und Organisationen, um Krisen zu meistern? Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Armin Hess. Mit 16 Jahren hast du deine Ausbildung bei dem Werkzeugspezialisten und Familienunternehmen Albert Berner in Künzelsau gemacht. Dort warst du 17 Jahre und hast dann nach einer Unterbrechung von 11 Jahren eine Vorstandsposition bei Berner angenommen. Du bist also wieder zurückgekehrt in das Unternehmen, das dich ausgebildet hat. Deine letzte Position war Vorsitzender der Geschäftsführung der Berner Trading Holding und Vorstand Vertrieb Marketing der Berner SE. Du hast eine steile Karriere gemacht und hast die Branche intensiv kennengelernt, und zwar von der Pike auf. Du sagst selbst, das waren 34 krisenfreie Jahre. 2017 kam es zur Trennung. Nach einer Pause im Management und einer beruflichen Erfahrung im Coaching hat es dich dann doch wieder gereizt, in die Geschäftsführung zu gehen. Heute bist du Geschäftsführer bei Best for Tires, auch ein ursprüngliches Familienunternehmen, das heute Private Equity geführt ist. Die Branche, in der du dich bewegst, ist geprägt durch Handwerk, Bau und Automotive. Das heißt, du lebst den Spagat zwischen der kleinen Autowerkstatt nebenan und Großkunden wie Audi und Mercedes. Und jetzt möchten wir von dir erfahren, lieber Armin, welche Bedeutung deine berufliche Krise für deinen Berufsweg hatte und wie du es geschafft hast, kraftvoll aus der Krise herauszukommen. Schön, dass du da bist, Armin.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich drauf.
Vielleicht kannst du einmal so zum Einstieg uns ein bisschen erzählen, wie so dein Berufsstart war.
Ja, das war so klassisch, wenn man vom Dorf kommt. Man macht Schule, man macht eine Ausbildung, man kriegt dann die Empfehlung mit von den Eltern, mach eine Lehre, dann hast du was, da ist das sicher und so weiter. Habe ich gemacht bei einem tollen Unternehmen. Und ja, habe dort eine Lehre gemacht. Früher nennt man das Kaufmann im großen Außenhandel. Heute ist da irgendwo der Managertitel schon drin verpackt. Klassische Lehre gemacht und dann in dem Unternehmen einfach weiterentwickelt. Und dann, wenn man so Dinge praktisch macht, wird man oft ganz gern die Theorie dazu verstehen. Also dann auf dem dritten Bildungsweg, Abendschule, Studium, MBA, die Sachen noch dran gehangen.
Aber auch anstrengend, oder? Das alles auf dem zweiten Bildungsweg zu machen, oder ist dir das leicht gefallen?
Ich glaube, was einem Spaß macht, macht man gern und dann fällt es eigentlich auch relativ leicht. Ich hatte dann die Chance, Marketing mitgründen zu dürfen in dem Unternehmen. Ich war so der erste Produktmanager und mit 20 einen Manager-Titel auf der Visitenkarte war toll. Nach Produktmanagement kam Anwendungstechnik dazu. Irgendwann hat es mich in den Vertrieb zurückgeschlagen. Dort galt so die Kultur, wenn du bei uns was werden willst, musst du im Vertrieb gut sein. Das ist die Wahrheit, Vertrieb, Kunde. Also bin ich in den Vertrieb gewechselt, Innendienstleiter. Der nächste Schritt war dann vom Vertrieb, Innendienst in den Komplettvertrieb. Ich war dann Vertriebsleiter in einem europäischen Unternehmen der Gruppe. Und ja, dann ging es Schlag auf Schlag. Irgendwann kam ich dann zurück als Geschäftsführer und irgendwann dann als Vorstand für Vertrieb und Marketing.
Ja, und vielleicht kannst du uns ein bisschen ein Gefühl geben, wie ist denn die Branche und auch das Unternehmen vielleicht, wo du warst, geprägt, dass es dir so viel Freude gemacht hat. Also was war denn da so besonders?
Man kann die Branche als relativ rau beschreiben, so wird es der eine oder andere beschreiben. Ich beschreibe sie als ehrlich, als direkt, als aufrichtig. Es ist eine Branche, wo ein Mann ein Wort, das zählt. Es gibt wenig Taktik, wenig Politisieren und das macht die Branche eigentlich aus. Man weiß, wo man dran ist.
Wenn du so vor mir sitzt, kann ich das total nachempfinden. Also dieses direkte, du erzählst auch so frei und es ist so unpolitisch. Kann man das auch so ein bisschen zusammenfassen? Also es ist so hands-on und ganz konkret.
Ja, absolut. Und man muss auch mal die andere Welt erlebt haben, so eher das Politische, eher das Taktieren, um es überhaupt einschätzen zu können, was die Branche ausmacht. Ich habe auch irgendwann mal die andere Situation dann erlebt und da wurde mir bewusst, was diese Branche ausmacht und dass auch das genau das ist, was ich will. Und was ich vermutlich kann.
Ja, und deswegen bist du eigentlich auch dein Leben lang da geblieben und bist auch heute noch da. Mach doch vielleicht mal ein Beispiel. Wie sah das denn konkret aus, was so das Arbeitsleben ausgemacht hat? Es war ein Familienunternehmen, muss man auch dazu sagen.
Ja, da gibt es so viele Beispiele. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal vielleicht ganz früh an, weil das mich so unheimlich geprägt hat. Und das ist so diese Kultur auch des Zupackens, des Machens. Nicht des Redens, sondern des Tun. Komm ins Tun. Und ich war gerade frisch in der Firma als Azubi. Die ersten paar Wochen waren wir da immer im Lager, hat Ware aus dem Regal geräumt. Das war damals alles noch sehr einfach. Und mit dem Kollege, wo ich unterwegs war, dem fiel eine sehr, sehr große Packung Schrauben aus der Hand. Betonboden, Riesenschlag, alle Köpfe sind rumgefahren, was ist da passiert? Ich dachte, oh Gott. Und in dem Moment geht die Tür auf und der Inhaber kommt rein. Ich sah den an dem Tag zum allerersten Mal. Ich bin in Schockstarre erstattet. Oh Gott, jetzt gibt's ein Donnerwetter. Und was macht der Mann? Gibt einen Klaps auf die Schulter, sagt, na, habt ihr nicht aufgepasst, und bückt sich und liest mit uns die Schrauben auf. Und als wir fertig waren, ging er weiter und sagt, macht's gut. Und das war für mich so prägend. In der Firma passieren immer Fehler. Es geht immer was schief. Aber dann geht's darum, zusammenzustehen und gemeinsam die Dinge zu lösen. Und das habe ich in der Minute dort gelernt. Und das vergisst man nie wieder.
Ja, und das hat dich so geprägt. Wie arbeitest du denn dann heute? Also du bist jetzt Geschäftsführer in einem anderen Unternehmen. Wie machst du das denn, wenn die Schrauben runterfallen?
Also ich versuche das früher unbewusst, heute bewusst wirklich genauso zu machen. Und auch mir passieren Fehler und ich bin auch nicht perfekt. Aber in der Regel ist es so, dass wir uns gemeinsam auf ein Ziel verständigen und auf den Weg. Und dann kriegt der Kollege auch oder die Kollegin das Vertrauen, den Weg zu gehen. Und so kommen wir in der Regel an.
Dann steigen wir mal in die Krise ein, oder?
Gerne. Wenn es sein muss.
Es muss sein, weil deswegen bist du ja heute da. Und ich stelle eine erste Frage. Bist du krisensicher?
Jetzt ja. Zum einen, weil ich mir bewusst bin, es kommen immer wieder Krisen. Aber ich bin mir auch bewusst, dass man da wieder rauskommt. Und ich habe Möglichkeiten gelernt, wie man rauskommt.
Und da wollen wir jetzt einsteigen. Und im Vorgespräch haben wir uns schon ein bisschen drüber unterhalten. Und du hast gesagt, 34 Jahre krisenfrei. Es hat viel Spaß gemacht, du hast dich unglaublich entwickelt. Und dann gab es einen Tag und dieser Tag ist der 17.01.2017. Das ist schon auch beeindruckend, dass du dich so genau an das Datum erinnern kannst. Warum ist das denn so?
Also jetzt kommt, wir reden vermutlich nachher über meine Coach-Ausbildung und es gibt ja immer einschneidende Erlebnisse und das speichert Bilder im Kopf. Ich glaube, jeder weiß, wo 9-11, wo er saß, und so erinnere ich mich an den 17. Januar. Das war emotional, das ging so nahe, das vergisst man immer. Krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede.
Erzähl uns doch ein bisschen, was passiert ist.
Ja, ich kam aus dem Winterurlaub zurück, Weihnachtsurlaub, innerlich darauf vorbereitet, vermutlich geht es zu Ende, aber irgendwie glaubt man dann doch nicht dran, dass es zu Ende geht, ne, kann ja vielleicht doch nicht, und dann ist passiert. Es kam der Ruf, komm mal in mein Büro, wir müssen reden, und allein schon der Satz, wir müssen reden, war klar, was passiert. Und dann geht halt der Film im Kopf ab, was kommt jetzt, was kommt da auf dich zu. Das Gespräch war okay, gibt's keine Frage, war so, wie man es sich eigentlich wünscht, wertschätzend, entgegenkommend, war alles gut. Aber allein der Fakt, dass 34 Jahre enden, das war schon hart.
Mhm. Wie hast du dich gefühlt?
Schwierig jetzt in drei Worte zu fassen. Also körperlich bleibt dir die Luft weg, dir wird es kalt, dir wird es warm. Im Kopf gehen 1000 Bilder durch den Kopf. Da passieren so Dinge, total unwichtig eigentlich. Was denkt jetzt mein Umfeld drüber? Ich bin gescheitert, ich wurde entlassen. Das sind ja alle so Dinge. Auch wenn man immer die schöne Formulierung wählt, in beiderseitigem Einvernehmen. Am Ende fühlt sich's an, du bist gescheitert. Das ging mir so im Kopf rum. Und dann aber relativ schnell, so als lösungsorientierter Mensch, okay, wie geht's weiter, was mache ich jetzt? Also ich ging glücklicherweise sehr schnell in diesen Lösungsmodus.
Du warst ja auch vorbereitet. Also wie lange vorher war dir eigentlich klar, das wird passieren?
Also mir war es 3, 4, 5 Monate vorher klar und meiner Frau schon viel länger.
Ja, das
die kennt
immer,
mich ja viel besser als ich mich selber, und die hat mir schon ein Jahr vorher gesagt, das wird zu Ende gehen und es wird so zu Ende gehen. Also ich war vorbereitet. Halbes Jahr, Vierteljahr.
Ja, ist immer ganz gut, noch jemanden zu Hause zu haben, der das auch nochmal sozusagen aus einer anderen Brille betrachtet. Ne? Weil selbst steckt man da ja so drin und will es auch noch schaffen und tut alles dafür, dass es eben nicht zu Ende geht. Weil, ich meine, du warst 34 Jahre in dem Unternehmen und du wolltest es ja auch festhalten,
ja,
und auch schaffen.
Ja, dieses Klammern, das ist schon auch im Nachhinein, wenn ich jetzt andere berate bei so Themen, sage, das Klammern ist echt gefährlich. Wenn man nicht den Punkt erreicht, wann lasse ich los?
Und warum ist das so gefährlich?
Ich vergleiche es dann immer mit zwei Erdspalten, die aneinander reiben und ein Erdbeben auslösen. Je länger die zwei Erdspalten aneinander verhaken, desto heftiger wird das Erdbeben. Je länger so eine Situation rausgeschleppt wird, umso schlimmer wird es.
Und was hat eigentlich die Situation ausgelöst? Also warum kam es denn überhaupt zu der Situation, dass ihr euch getrennt habt?
Jedes Unternehmen macht Entwicklungsphasen durch. Und damit meine ich jetzt nicht die wirtschaftlichen, dass man Sortiment verändert oder einen Kundenkreis. Es ist eher die Kultur. Und die Kultur in diesem Unternehmen hat sich verändert. Und ich bin aber meinen Werten und meiner Persönlichkeit einfach treu geblieben. Ich bin, wie ich bin. Und dann haben sich einfach die zwei Dinge immer weiter auseinander bewegt. Und es ist gar keine Wertung, ob gut oder schlecht, die neue Kultur. Die war einfach anders. Und die Passung war nicht mehr da. Und im Prinzip hat die kulturelle Veränderung und meine kulturelle Beharrlichkeit dann dazu geführt.
Und kannst du so ein bisschen beschreiben, was sich verändert hat? Also wie war das für dich so, das Empfinden? Du hast ja vorhin auch beschrieben, wie bodenständig es war, hemdsärmlich, ehrlich, direkt. Und was hat sich denn so geändert, dass es für dich nicht mehr tragbar war?
Ja, ich mache das immer so mit gegensätzlichen Paaren. Zum Beispiel bin ich jemand, der viel mit Vertrauen agiert. Und da ist Kontrolle oft der Gegenpol. Und das war ein Missverhältnis. Vertrauen, Kontrolle, Vertrauen, Kontrolle. Das ging ganz stark in Richtung Kontrolle. Dann gibt es einen Punkt, wo ich sage, machen oder planen. Und auch da hat sich der Regler verschoben. Weniger machen, viel mehr planen. Planen per se grundsätzlich nicht falsch. Aber man sollte hinterher ins Machen kommen. Und das waren so zwei kulturelle Punkte, die mir schwer gefallen sind, der aus einer Macherkultur und aus einer Vertrauenskultur kommt, sich da auf Dauer zurechtzufinden.
Und dann war es für dich eine Befreiung? Hat sich dann auch so ein Befreiungsgefühl bei dir eingestellt? Oder wann ist denn das gekommen?
Ach, das gibt es eigentlich nur in schlechten Filmen, wenn man sagt, juhu, jetzt bin ich befreit. Bei mir lief der schlechte Film aber tatsächlich ab. Also ich weiß noch, der Moment, wo man dann, das gibt so Punkte, die dann wirklich abschließen. Du gibst dein Auto ab, du gibst den Schlüssel zum Tor ab. Ich hatte Angst davor, das zu tun, aber wo das Auto und der Schlüssel weg war, das war so, und jetzt beginnt das neue Leben. Und das war schon eine Befreiung, ja. Aber eine Befreiung, die durchaus so Ängste bereit an der Seite hatte. Was kommt jetzt? Was mache ich? Die Jahre davor waren unheimlich intensiv, zeitlich und inhaltlich. Und da ist es dann wichtig, Ordnung im Kopf zu bekommen. Und das Erste, was ich mir auf die Agenda genommen habe, jetzt sind wir schon wieder businesslike, auf die Agenda war, ich gehe in ein Kloster. Ich bin in ein Zen-Kloster gegangen und habe dort wirklich versucht, ich habe 10 Tage gebucht und habe dort versucht zu meditieren, einfach runterzukommen, meine Gedanken klar zu kriegen. Ich hatte mir versprochen, das schafft man dort. Muss euch ehrlich sagen, am ersten Tag wollte ich weg, weil ich habe das nicht ausgehalten. 8 Stunden sitzen, das geht einfach nicht. Du drehst durch, du willst die Wand
hoch. Von 1.000 auf Nuller, oder?
Aber ich hatte ja bezahlt. Und wenn ein Schwabe was bezahlt hat, geht er nicht. Also hält er durch, habe dann durchgehalten. Und so am 3., 4. Tag wurde das. Und ich habe wirklich, da sind Dinge in den Kopf gekommen, auch emotional. Und dann hat sich alles schön sortiert. Und mir war damals irgendwie am Tag 8 klar, okay, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Und das ist ja, glaube ich, immer das Schöne an der Krise, wenn man in diesen Modus kommt, okay, jetzt weiß ich, wie es weitergeht.
Bei dir geht alles irgendwie ganz schnell. Du hast gesagt, du hast 1 Stunde gebraucht, bis sich alles wieder so ein bisschen erholt hat. Du warst 8 Tage im Kloster und wusstest, wie es weitergeht. Das ist ja auch ganz beeindruckend, oder?
Ja, für mich normal, ehrlich gesagt. Und ich sage immer, wenn jemand fragt, Gott, warum hast du dieses Tempo? Dann ist mein Spruch immer, ich habe nur ein Leben und das ist verdammt kurz, also lass machen. Und das ist vielleicht auch was ich gelernt habe. Also vor meiner Krise war ich ein Zweifler, ein Grübler, ein überleg lieber nochmal und was kann schief gehen. Nach der Krise bin ich der Typ, der sagt, okay, ich habe einen Gedanke, ich prüfe den ab, ich glaube dran, aber dann mache ich es auch und denk nicht zu viel mehr drüber nach.
Du warst ja auch Vorstand in dem Unternehmen, also du hast auch wirklich große Verantwortung für dieses Unternehmen getragen und damit spielt man ja auch so eine Rolle. War das auch so ein Stück weit, mal die Rolle loszulassen?
Das ist ein guter Begriff, Rolle. Man gesteht sich das nicht ein, aber man spielt eine Rolle. Das geht los, wie man sich kleidet, das geht los, welche Worte, dass man dann in der Position verwendet. Und irgendwie ist der bodenständige Dorfjunge Armin plötzlich Vorstand gewesen. Und irgendwie hat er sich immer gefragt, ist dieses Kleid das Richtige, das ich da anhab? Und das war an dem Tag dann schon eine Befreiung, auch mal diese Rolle loszuwerden, wieder einfach ich, der ganz normale Mensch zu sein, ohne dass mich jemand begrüßt, ach der Vorstand, sondern einfach Jeans, Turnschuhe, das war eine Befreiung.
Und was hast du dann damit gemacht?
Ich weiß noch genau, als ich Fahrzeug abgegeben habe, Schlüssel, meine Frau hat mich abgeholt, ich bin den Berg runtergelaufen, Sonnenschein, herrliches Wetter. Ich habe Udo Lindenberg zitiert und ich mache mein Ding. Das habe ich gesungen, ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen. Ja, und das ist mein Motto geblieben bis heute.
Da läuft so wieder kalt über den Rücken, Armin, das ist unglaublich. Da sieht man mal, wie hochemotional so ein Moment ist, ja. Oder? Und was hast du da mit deiner Frau gemacht? Seid ihr dann essen gegangen oder?
Wir hatten es vor, aber meine Frau hat mich abgeholt, 500er Fiat Cabrio, Sonnenschein. Wir sind einfach nur gefahren und haben gequatscht. Und sie hat mir nochmal richtig den Kopf gewaschen, so nach dem Motto, ich habe es ja schon lang gesagt.
Was haben denn die Kollegen gesagt? Was hat es denn für eine Wirkung auf das Unternehmen dann gehabt? Weil du warst ja schon auch eine ganz entscheidende Person, nicht nur als Vorstand, sondern auch so ganz persönlich. Mhm. Also dich verbindet es ja, also auf der einen Seite dieses Bodenständige, ich habe da die Ausbildung gemacht, bin hier Geschäftsführer geworden. Also du hast dieses Unternehmen ja auch über eine so lange Zeit in ganz verschiedenen Rollen geprägt. Und dann passiert es, dass du das Unternehmen verlässt. Was hat es denn mit dem Kollegium und dem Unternehmen gemacht?
Ich gehe mal noch auf die 3 Monate davor, als sich das so angebahnt hat. Das war für mich die schwierigste Zeit, weil ich habe immer versucht, gelang mir nicht immer, immer versucht, ehrlich, authentisch zu sein. Walk the talk. Und da hat mein Umfeld gemerkt, er tut es nicht mehr. Er vertritt Dinge, die er eigentlich nicht vertritt. Ich habe mich verstellt. Das war für mich emotional das Schwierigste. Und es kamen da auch Mitarbeiter auf mich zu. Ich weiß noch, der Geschäftsführer aus Schweden, der hat gesagt, Armin, ich habe dir zugehört. Aber ich weiß, du glaubst das nicht, was du sagst. Das war hart. Als es dann durch war, raus war, ja, es hat sich blöd angefühlt, durchs Büro zu laufen. Jeder wusste so, der ist jetzt weg, der geht weg. Da wird ja immer spekuliert. Das ist ja völlig normal. Das weiß man, was dann kommt. Aber die Zeit davor war schlimmer wie die Zeit danach.
Weil du nicht ehrlich sagen konntest, was los ist.
Ich hätte sagen können, ich war zu feig. Ich hätte es ja sagen können, es lag ja an mir. Es hat mich ja keiner daran gehindert, aber wenn man immer denkt, man kriegt die Situation schon noch irgendwie gefangen und man kriegt es schon irgendwie hin und das geht schon irgendwie, dann gesteht man sich das nicht ein und Erdspalte, je länger das es dauert, je schlimmer wird es und ich hätte viel früher agieren müssen, nicht reagieren, agieren. Das ist so eine Selbsterkenntnis danach, ja.
Und als es dann passiert ist, hat sich das Verhalten der Kollegen dir gegenüber geändert?
Ach, du hast so das klassische Drittel, Drittel, Drittel. Ein Drittel, der sagt, ich habe schon lang gewusst und gratuliere dir, alles Gute. Ein Drittel, die sind sofort über dich hergefallen, Gott sei Dank, dass der weg ist, der hat ja eh nur Mist gebaut. Und ein Drittel ist einfach nur so ein bisschen in der Schockstarre und wissen gar nicht, wie sie mit dem mehr umgehen. Das war so der Klassiker, glaube ich.
Und das hast du einfach so geschehen lassen und beobachtet?
Im Nachhinein ja, damals, ich weiß gar nicht, im Nachhinein kann ich so beurteilen. Aber damals war schon, man hat schon versucht noch, sich von jemand loben zu lassen und das hat schon gut getan. Ich so, Mensch, schade, dass du gehst. Das nimmt, man braucht ein bisschen Balsam auf die Seele und da habe ich manchmal drum gebettelt, ja.
Das ist sehr ehrlich.
Ja.
Und dann bist du gegangen und dann war aber auch ein klarer Schnitt da, oder? Hast du nochmal zurückgeguckt, bist nochmal zurückgegangen? Also dieses, ich gehe nochmal in die Kantine, ich gehe nochmal mit jemandem Kaffee trinken. Oder hast du einen ganz klaren Schnitt gemacht und hast gesagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn, mein Leben geht jetzt woanders weiter?
Also es war der harte Schnitt, aber nicht, weil ich so, ich gehe da nicht mehr hin und ich kann das nicht mehr sehen, ich ertrage das nicht, sondern einfach mein Kopf war da nach vorne. Jetzt geht es in eine andere Richtung und da bin ich so ein Typ ganz oder gar nicht. Also sind wir wieder beim Radsport, wenn ich ein Rennen verloren habe. Klar, kurze Analyse, warum habe ich das Rennen nicht gewonnen, aber dann geht es ins Training und genau so bin ich rangegangen.
Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, die Wirkung auf das Unternehmen, weil du hast jetzt ganz viel über dein Kollegium gesprochen, aber du hast ja sozusagen bis die ganzen Hierarchieebenen, das ganze Unternehmen hat dich ja gekannt. Also du warst ja jetzt nicht ein Manager, der gekommen ist und wieder gegangen ist, sondern du warst ja auch Teil der Organisation über 34 Jahre. Also auch mit dem Lageristen, mit Außendienstlern hattest du ja Kontakte. Hast du da einen Effekt gespürt, dass du nicht mehr da warst?
Also ich habe wenig Kontakte gehabt im Nachhinein, weil ich das auch den Leuten irgendwie gar nicht antun wollte. Über was redet man dann? Dann redet man doch nur über diese Trennung und das muss man sich, glaube ich, nicht antun und anderen nicht. Und ich glaube, es ist auch die Frage, wie trennt man sich? Und am Ende des Tages haben wir uns sehr wertschätzend getrennt. Das heißt, ich habe auch überhaupt keinen Groll, keinen Ärger, im Gegenteil. Ich rede noch sehr gut über das Unternehmen, ich rede über die Personen. Es hat einfach nicht mehr gepasst, aber ich suchte auch keinen Schuldigen irgendwo und Mir ist noch so einträglich und ich glaube, das hat auch die Gespräche, die sich schon irgendwo, wenn man da wohnt, die ergeben sich irgendwann, triffst jemand auf dem Sportfest und dann redet man.
Aber wir müssen vielleicht für die Zuhörer nochmal sagen, du wohnst immer noch in der Nähe des Unternehmens.
Ja, ja.
In dem Umfeld.
Ich benutze ja noch die Produkte. Also da merkt man schon, ich habe null Groll. Und mein damaliger Vorgesetzter hat mich auf eine Art und Weise verabschiedet, die jetzt vermutlich bei mir das zweite Mal Gänsehaut auslöst. Und der hat mir zum Abschied eine Uhr geschenkt. Ich bin leidenschaftlicher Uhrensammler. Und da gibt es eine Uhr, das ist ein Sondermodell, der kleine Prinz. Und bei der Verabschiedung sagt er, der Armin bekommt diese Uhr, der kleine Prinz, weil dort in der Geschichte wird er zitiert, er sieht die Menschen nicht nur durch die Augen, er sieht sie durchs Herz. Und das hat mich geprägt, das bin ich. Und das war eine Verabschiedung und dann war auch für die Mitarbeiter irgendwo, da gab es nichts mehr zu diskutieren. Das war so akzeptiert und dann geht er halt und er geht im Guten und er hat keinen Groll. Und gut war's. Und gut ist es.
Ich finde das eine sehr treffende Verabschiedung, weil dein weiterer Weg ging dann auch ins Coaching, also nicht nur das Business zu sehen, sondern auch sehr menschenzentriert zu arbeiten und auch mal ja ins Herz der Menschen zu schauen.
Die Idee des Coachings kam schon vorher, weil in dieser Phase vor der Trennung hat mich der Inhaber noch versucht zu unterstützen durch Coaching. Habe dann auch Coaching kennengelernt, verschiedene Facetten und dachte, das ist was, du kriegst einfach noch einen anderen Blickwinkel, du wirst kompletter auch als Führungskraft. Und dann habe ich mich bemüht, wo kann ich eine Ausbildung bekommen, es gibt ja verschiedene Anbieter, habe dann einen gewählt und habe mich dann dort eingeschrieben in den Kurs, 10, 15 Teilnehmer an dem Kurs und habe einfach mal begonnen, habe auf mich kommen lassen, was da kommt. Die Mischung war dort sehr bunt, da waren Menschen drin, die selber noch mitten in der Krise standen und gar nicht rausgefunden haben, die haben gehofft, durch das Coaching rauszukommen. Mein Plan war es, einfach noch ein paar, sind wir wieder bei der BWL, Tools, Methoden zu lernen, wie ich Situationen einfacher, schneller, problemloser managen kann. Das war mein Ansatz, Neugierde. Und so ging ich daran und habe dort auch wirklich viel gelernt.
Wie bist du denn damit umgegangen? Also in so eine Coaching-Ausbildung zu gehen, ist eine ganz andere Welt als die Business-Welt. Und wie bist denn du da so reingekommen? Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du dich da zurechtgefunden?
Die Vorstellungsrunde war schon spannend. Da war ich halt der einzige ehemalige Vorstand. Ups, was macht er da? Aber ich habe das genauso erzählt wie hier jetzt am Tisch. Leute, ich bin da in eine Krise geraten und ich will da raus und ich werde auch wieder Unternehmen führen, weil die wollten alle irgendwie Coach auf Dauer werden. Ich habe gesagt, ich kann mir Coaching schon vorstellen für eine gewisse Zeit, weil wenn ich das Wissen habe, gebe ich es gerne weiter. Aber ich möchte da wieder Unternehmen führen. Und so bin ich da rein und habe die Methoden immer auch unter dem Blickwinkel schon gesehen. Menschen coachen im Privatbereich, aber auch, wie kann ich es übertragen ins Business? Da war damals der Ansatz noch eher in der Ausbildung, so die Privatperson, aber der Mensch ist der gleiche. Und ich habe immer den Transfer. Und das war dann auch abends schön mit dem Ausbilder so, er beim Rotwein, ich beim Wasser. Ah, wie lässt sich das jetzt ins Business übertragen? Und oh, die CEOs und die Inhaber sind ja auch oft ganz arme Menschen, getrieben, haben Ängste. War spannend, hat Spaß gemacht, mit dem auch das Thema weiterzuentwickeln.
Und du hattest ja dann auch eine Phase, dass du wirklich auch Coachings gemacht hast, bevor du wieder in die nächste Geschäftsführungsrolle gegangen bist. Vielleicht beschreibst du das mal, wie hat dich das bereichert oder?
Also das ist heute nicht mehr wegzudenken. Und das hat mich bereichert. Und ich hatte ja eine sehr lange Wettbewerbsverbotsphase. Die muss man ja überbrücken. Jetzt kann man irgendwie in Urlaub fahren, aber das ist nicht meines. Und die Ausbildung war so konzipiert, dass man immer in Blöcken lernt. Die Blöcke sind abgeschlossen und man kann es sofort anwenden. Also man geht da samstagmittags raus und sonntags kann man coachen. Und das habe ich gemacht. Und das hat mich dann in der Form bereichert, dass ich da unheimlich viele Menschen kennengelernt habe und auch gemerkt habe, okay, jeder hat sein Paket, jeder hat ein anderes Paket. Und es hat mich insofern bereichert, dass ich gemerkt habe, die Methoden, die ich lerne, die funktionieren. Und was für mich persönlich noch viel wichtiger war, es ist meines. Also das, was immer schon Leute so gesagt haben, du führst irgendwie anders, das war noch dieser Schlüssel, noch dieses Puzzlestein, das so gefehlt hat, in der Art und Weise auch zu führen.
Das heißt, du hast es heute dann auch mit ins operative Geschäft mitgenommen?
Ja, das ist ein Teil davon. Man redet da natürlich nicht drüber. Man redet nicht drüber, das darf man nicht so thematisieren. Und natürlich der ein oder andere, der so dann bei mir guckt, sagt, oh, der hat eine Coaching-Ausbildung, was macht der jetzt? Wie durchdringt der mich jetzt da? Wie guckt der mich an? Das darf man nicht thematisieren, da darf man sich auch nicht so wichtig nehmen. Aber Es ist so ein Thema, ich mache ein Beispiel, da kommt jemand und sagt, oh, ist immer so schlimm, ich muss immer so viel grübeln und nachdenken, ich komme nicht auf den Punkt und die anderen, die entscheiden so schnell. Dann hat der Coach irgendwo gelernt, Reframing, und er sagt dann zu ihm, ja okay, zu viel grübeln kann manchmal schädlich sein, aber stell dir vor, es würden alle nur oberflächlich arbeiten und nicht lange nachdenken, wo kämen wir dahin? Also hast du den im Business gecoacht, der ist zufrieden, glücklich, macht einen guten Job. Also das fließt so ein und das passt ja auch wirklich. BWL und Coaching ist eine tolle Ergänzung.
Jetzt fokussierst du ganz stark aufs Coaching, aber wir haben ja auch alle Transformationsprozesse in den Unternehmen. Also wirklich Veränderung, fachlich wie aber auch menschlich. Hilft dir das dabei, die Transformation besser zu gestalten?
Ich glaube, wir kennen alle die Phasen der Veränderung, diese 7 Phasen. Und dann kommt irgendwann dieses tiefe Tal.
Armin spricht hier von 7 Phasen der Veränderung, die in Change- und Transformationsprozessen zu beobachten sind. Diese Phasen sind Schock, Verleugnung, Frustration, Depression, Erkunden und Experimentieren, Anpassung und Integration. Wenn man sich bewusst macht, in welcher Phase man selbst, das Team und die Organisation ist, kann man die nächsten strategischen Schritte besser planen und in der Veränderung wirkungsvoller sein.
Und wenn du durch Coaching eine Brücke bauen kannst über das Tal, dass ich schneller drüben bin, dann tut man das und es geht durch Coaching, weil man einfach die Dinge auch besser versteht, auch jemand ganz anders bei Themen begleiten kann. Wir kennen das oft, dass jemand irgendwie einen Standpunkt hat und ich habe einen anderen Standpunkt und dann redet man über die Standpunkte. Eine Erkenntnis aus dem Coaching, fragt doch nach den Motiven. Warum hat er den Standpunkt oder hat sie den Standpunkt? Und wenn du das Motiv verstehst, kannst du ja viel besser mit den Personen arbeiten. Also es hilft auch in der Transformation, es geht schneller, es ist ehrlicher. Also wir kehren auch, wir transformieren eigentlich täglich, das gehört ja dazu, ist ja nichts Besonderes mehr. Diese Offenheit, die man da auch durchs Coaching dann erlangt, einfach darüber zu reden. Ich weiß, wie das geht und ich kann mir das vorstellen, wie das geht. Komm, lass mal raus. Das hilft.
Wenn du mal schaust, so bei deinen Kollegen und Kolleginnen, da ist es ja nicht so weit verbreitet, Coaching-Ausbildung oder OE-Ausbildung zu haben. Siehst du da einen großen Unterschied zwischen dir und anderen?
Ich würde das anders beurteilen. Zumindest jetzt in unserem Unternehmen. Man darf nicht unterschätzen, mit was sich Menschen wirklich beschäftigen. Und der Begriff Coach, Coaching, der ist jedem in der Führungsetage schon mal irgendwo über den Weg gelaufen. Natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Ich sage immer so, zwischen Räucherstäbchen und echtem Coaching, da gibt's halt noch ganz viel dazwischen. Ich habe niemanden bei uns getroffen auf der Führungsebene, der das Thema Coaching noch nicht irgendwo für sich mal versucht hat zu klären. Ich habe festgestellt, dass man dem Thema mit sehr viel Neugierde eigentlich begegnet. Was ist das eigentlich? Was kann man da machen? Und wir reden auch oft drüber im Kreis und die Kollegen wollen das auch. Mensch, kannst du uns nicht mal abends einen von deinen Vorträgen halten? Wir haben es noch nicht geschafft, das wollen wir nach. Aber die wollen einfach mal wissen, was ist denn das jetzt mit den Glaubenssätzen? Wo kommen die her? Wie kriege ich die weg? Also es ist nicht irgendwie so was Esoterisches mehr. Es gehört einfach dazu und auch zumindest jetzt meine Kollegen, die tragen da schon die Überzeugung in sich, Mensch, da kann auch ich noch eine bessere Führungskraft werden für meine Mitarbeiter.
Also könnte das ein richtiger Ausbildungsaspekt auch sein in Organisationen?
Absolut, absolut. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass ich schon gecoacht habe. Und da gab es einen so einen Schwerpunkt, der sich rauskristallisiert hat, dass mich Personalberater, Headhunter angesprochen haben, wir haben eine Stellenbesetzung und da wissen wir, das könnte schwierig werden. Und wenn man den Menschen vielleicht durch ein Coaching begleitet, wirklich vor Ort, immer wieder sich trifft in den ersten 6 Monaten, dann könnte das helfen, dass der schneller anwächst, überhaupt anwächst oder sie anwächst. Das habe ich mittlerweile mehrfach gemacht und da hat man auch erkannt, was das bringt im Unternehmen. Also das ist einfach ein Element, ob man da jetzt drüber spricht und Coaching sagt oder einfach eine ergänzte Führung, eine erweiterte Führung. Mhm. Ich lasse den Begriff Coaching oft weg.
Mhm. Als du dann Coach warst, hast du auch Privatpersonen gecoacht, hast aber auch Geschäftsführer gecoacht, in ihren Job gut reinzukommen. Aber dann hast du doch irgendwie so das Gefühl gehabt, jetzt muss ich wieder selber anpacken. Wie war das denn?
Da gibt es so 2 Triebfedern, wenn ich so im Nachhinein nachdenke. Zum einen, wenn ich so ganz ehrlich zu mir bin und wir sind ja manchmal nicht ehrlich zu uns, dann war da noch so eine Rechnung mit mir selber offen. Ich kann's. Ich bin nicht gescheitert, ich kann's. Das war so die eine Triebfeder. Die andere Triebfeder war, dass ich brauche einen vollen Tag, einen ausgelasteten Tag. Und der war nicht ausgelastet. Und ich brauche diese, ich will nicht sagen Hektik, aber ich brauche so den Umtrieb eines Unternehmens, dieses irgendwo den ganzen Tag irgendwo drin sein. Vielleicht auch das Geregelte. Um 8 Uhr geht's los, 8 Uhr ist Feierabend. Irgendwie ist das meine Welt. Und da wollte ich wieder rein. Und ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte.
Und wie hast du da wieder reingefunden?
Gut, du hast erwähnt, in der Branche bin ich jetzt nicht unbedingt ein Unbekannter. Das heißt, ohne jetzt arrogant zu klingen, da kommt dann schon mal der ein oder andere Anruf und dann kann man sich das angucken. Das Schöne ist, man ist dann in so einer Phase nicht mehr der Getriebene, der sagt, ich will sofort und jetzt überhaupt, sondern man lernt ja dazu, man guckt sich die Kulturen genau an. Und dann habe ich einfach angeguckt, habe Gespräche geführt und zwei Gespräche sind eigentlich sehr, sehr vielversprechend verlaufen, aber es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass an einem hätte ich richtig Spaß. Da hatte ich dann immer wieder mal das Gefühl, weil es ein sehr intensiver Prozess war, na, jetzt bin ich raus. Aber da habe ich auch richtig gekämpft dann, weil das wollte ich. Das wollte ich einfach haben und das hat dann auch geklappt.
Kannst du mal beschreiben, was das für ein, also du bist jetzt bei Best for Tires, Geschäftsführer, wie das gelaufen ist, weil das ist ja auch sehr stark geprägt durch Private Equity, also eigentlich auch ein Bereich, den du bisher gar nicht kanntest, weil du ja sehr stark in Familienunternehmen unterwegs warst und das so ein ganz neuer Aufschlag und auch kulturell, kann ich mir vorstellen, ist das ganz anders. Wie war das denn?
Ja, das ist die erste Berührung wirklich mit Private Equity im ganz engen Umfeld. Ich hatte da auch eine ganz andere Vorstellung, wie es heute ist. Wenn man rein mal den Auswahlprozess beschreibt, der war extremst professionell. Der war sehr professionell. Der war wirklich auch faktenbezogen. Man hat sich auch sehr viel Mühe gemacht. Also man sagt ja, man braucht 5 Stunden für ein Einstellungsgespräch und 10 Stunden für den Aufhebungsvertrag. Da war es wirklich umgedreht. Ein sehr guter Prozess, auch ein sehr wertschätzender Prozess. Viele Menschen kennengelernt. Mal spannend, viele Blickwinkel.
Wenn du viele Menschen sagst, gib uns mal ein Gefühl, was sind viele Menschen?
Ich habe in der Phase 4, 5, 6 Menschen von dem Unternehmen getroffen. Dazu kam dann noch ein sogenanntes Psychogramm, noch bei einem Externen, um zu bewerten, verschiedene Dinge zu bewerten. Es war schon sehr intensiv. Also die ganzen Shareholder-Vertreter habe ich alle kennengelernt. Die haben mich alle interviewt.
Ganz schön aufregend.
Ja, das war schon intensiv und man denkt da manchmal, naja, was fragen die jetzt noch? Aber im Nachhinein versteht man es und ich habe auch jetzt kapiert, was Private Equity ausmacht und ganz umgangssprachlich formuliert, was mich früher an Familienunternehmen fasziniert hat, auf den Punkt komme, klar entscheiden, klare Standpunkte zu haben, dann aber auch Linie zu halten, gut auszutauschen, klare Aussprachen, klare Ansprachen, das erlebe ich jetzt bei Private Equity. Also der ganze Umgang miteinander, der ist so fokussiert, so sachorientiert, die ganzen Nebengeräusche, die man so manchmal hat, diese politischen Spielchen, die sind alle dort weg, die gibt's nicht. Man ist an der Sache, man will ein Unternehmen erfolgreich machen und das tut man gemeinsam.
Kannst du mal kurz beschreiben, wie groß dieses Unternehmen ist von Private Equity? Wie ist denn das Unternehmen geprägt?
Ja, also das Unternehmen Best for Tires in dem Fall.
Nee, Private Equity in dem Fall.
Private Equity, ja, es gibt ja Private Equity und Private Equity. Und das ist ein Fonds, der sich speziell auf mittelständische Unternehmen fokussiert und auch an der Weiterentwicklung dieser Unternehmen interessiert ist. Und da auch ist sehr stark unterstützt dabei. Also da kriegt man schon ein tolles Backing. Da sind verschiedene Unternehmen im Portfolio. Das kann jeder googeln. Private Equity, Rivian, verschiedene Unternehmen. Wir sind da, glaube ich, so ein bisschen die Ausnahme mit unseren Reifen. Das sind Unternehmen, die stark in der Digitalisierung sind oder in Leasing. Fahrrädern zum Beispiel ist da ein Teil dran, Software für HR, also sehr breit aufgestellt, aber man merkt auch dort eine gefühlt mittelständische Prägung.
Das heißt, die Werte, die du hast, hast du dort wiedergefunden?
Wieder erwarten wirklich war dort eine Passung und die hat sich gut angefühlt.
Und wie hast du die sozusagen auf den Prüfstand gestellt? Wie hast du das erlebt, dass da so eine gute Passung da war?
Es war ja nicht nur so, dass ich in den Gesprächen interviewt wurde. Man kann ja auch die Chance nutzen und rückinterviewen. Und man fragt halt so ein bisschen nach Einstellungen. Man kann auch das Wertegerüst abfragen. Da kommt dann die Coaching-Ausbildung einem wieder zugute. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das unheimlich geradlinige Menschen waren. Und die haben wirklich gesagt, was sie denken. Und da hat man auch dreimal die gleiche Frage um die Ecke gestellt. Es kam die gleiche Antwort. Und das hat sich einfach auch gut angefühlt. Die Antworten waren gut, es hat sich auch gut angefühlt. Und durch Gespräche eigentlich, da kam es dann doch deutlich zutage.
Und jetzt seid ihr sozusagen 16 Monate gemeinsam unterwegs und hat sich das dann bewahrheitet? Also hast du das, was du in den Gesprächen erlebt hast, dann auch im operativen Geschäft erlebt?
Also es hat sich bewahrheitet und es hat sich gut bewahrheitet. Ich wäre sehr misstrauisch geworden, wenn man da sehr schnell sich zusammengefunden hätte, sehr schnell viel Freiheit bekam und diese schnelle Entscheidungen. Da muss man sich schon erst noch besser kennenlernen. Da reichen ein paar Gespräche nicht. Und das war genau die richtige Dosierung. Am Anfang waren wir relativ nah beieinander. Man fühlte sich aber nie kontrolliert. Hat immer das Gefühl gehabt, da ist jemand. Den kannst du ja mal fragen. Aber es war die klare Ermunterung, ist deine Firma, mach. Und dann hat man gemerkt, wo man gemerkt hat, okay, die Passung stimmt, wir sind inhaltlich beieinander, von der Werte beieinander, man kann sich vertrauen. Ich sage, was ich denke und ich denke, was ich sage. Von der gleichen Seite das Gleiche, haben wir gemerkt, okay, wir können uns vertrauen und dann wurde auch viel, viel Freiheit raus. Und es hat sich bewahrheitet, ja. Also ich würde es wieder so tun.
Und wenn Private Equity in einem Unternehmen drin ist, dann sagt man ja auch, das Unternehmen wird dadurch so stark geprägt. Kannst du das auch wiedererkennen? Oder ist das so eine Einheit, die außen ist und du bist sozusagen nur das Bindeglied?
Ja, man kann das schon erkennen. Und natürlich prägt Private Equity Unternehmen. Und wir haben gerade vorhin über Kultur gesprochen. Ist eine Kultur schlecht oder gut? Private Equity hat viele gute Elemente. Die klare Ergebnisorientierung, der Fokus auf die richtigen Treiber des Geschäftes. Das bringt Private Equity in Unternehmen rein. Und wir sind durch diese Art und Weise, Unternehmen zu führen, schneller, präziser, machen weniger Fehler. Also das ergänzt eigentlich das, was so die klassische BWL und vielleicht der klassische Familienbetrieb aus dem Bauch macht, wird hier durch Professionalität ergänzt und das ist ein Riesenvorteil.
Du hast vorhin berichtet, dass der Kulturwandel in deinem ersten Unternehmen dazu geführt hat, dass du in die Krise gekommen bist und dann auch gegangen bist. Jetzt ist es ja so, dass dieses Unternehmen auch durch einen Gründer entstanden ist und jetzt Private Equity drin ist. Also das heißt, auch da gibt es einen Kulturbruch. Erlebst du den noch? Gibt es den noch im Unternehmen, diese zwei Kulturen, das Früher und das Heute?
Man merkt das noch. Definitiv. Allerdings hat das Unternehmen jetzt Phasen durchlaufen. Das ist einfach so. Man geht mal vom Pendelausschlag links und rechts. Und wir sind seit einiger Zeit auf diesem Weg, dass wir auch, wir sagen auch intern back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Also unsere DNA war immer da bei Best for Tires. Die war immer da, aber die war vielleicht nicht so aufpoliert. Da war vielleicht ein bisschen Staub drauf, um es mal ein bisschen bildhaft zu formulieren. Wir haben gemeinsam, und das Schöne ist, ich habe dort ein Team, Kollegen, die sehr lange dabei sind, 15 Jahre, 18 Jahre. Unser Einkaufschef, 40 Jahre Reifenbranche. Und wir haben gemeinsam für uns entschieden, wir wollen die alte DNA wieder rauskehren, dieses Bodenständige, dieses Typische fürs Reifengeschäft. Und das machen wir, das haben wir gemacht, das durften wir auch. Das hat Private Equity nicht nur erlaubt, die haben sich das auch gewünscht. Und wir sind heute wieder ganz eng an den Wurzeln. Kann eine kleine Geschichte erzählen, wir haben jetzt für unsere Mitarbeiter Kleidung gemacht, so Winter, Hoodies, Caps, Beanies. Und da haben wir als Brand die Koordinaten des Gründungsstützpunktes, East, West und die Koordinaten, das zeigt einfach, hey, da kommen wir her. Und da sind die Wurzeln, ja.
Das ist ganz schön zu hören. Also dieses alte Traditionsunternehmen weiterleben zu lassen, es sogar noch aufzupolieren, aber dann auch neue Wege zu gehen mit den Investoren. Das hört sich gut an.
Das fühlt sich auch gut an und das führt wirklich auch zu guten Ergebnissen. Und vielleicht ist meiner schwäbischen Heimat geschuldet, dass ich da immer irgendwelche Bilder im Kopf habe. Aber zu mir hat auch mal einer gesagt, neue Besen kehren gut und der Alte kennt die Ecken. Und wir haben jetzt genau die Mischung. Wir haben genau die richtige Mischung und lassen die auch zu. Und da darf auch jemand verrückte Ideen haben. Und die probieren wir aus. Wenn sie nicht funktionieren, dann stellen wir es halt wieder ein.
Wenn du so zurückblickst über deinen ganzen Lebenslauf und deine Krise, würdest du sagen, Krise kann man lernen?
Ja, absolut. Also man hat es gerade an der Stimme gehört, wie man da nochmal nachdenkt und in sich geht, ja, das kann man lernen. Das kann man lernen. Das geht. Ich denke, der eine kommt besser mit zurecht, der andere weniger. Man kann es definitiv lernen.
Wie macht man es denn, Krise zu lernen?
Annehmen. Sich nichts vormachen. Zulassen. Auch mal den Moment zulassen, wo es einem schlecht geht. Einfach zulassen. Und das mag jetzt platt klingen, wenn man unten liegt, aufstehen. An sich glauben, jeder hat was, was er kann. Vielleicht ist was anderes. Vielleicht ist so eine Krise auch eine Chance, was ganz anderes zu machen. Und da einfach in sich reinhören und zulassen.
Hattest du denn schwierige Momente?
Ach, man gibt es ja ungern zu, aber natürlich, das ist, wenn du dann hast du 2 Jahre Freistellungsphase, du sitzt zu Hause, du denkst so, ich bin jetzt hier der große Coach und die Leute werden anrufen, ich werde gebucht und dann kommt halt nichts und es wird nichts gebucht und du sitzt zu Hause. Der Hund beschwert sich auch schon, weil ständig mit ihm in den Wald gehst, der möchte auch schon immer. Ach, das setzt dir zu und da kommst du ins Grübeln, oh, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders, das passiert, das ist ganz normal. Und so war es auch bei mir und das darf man auch, das muss man auch zulassen.
Und was würdest du denn den Zuhörern noch so mitgeben wollen? Gibt es noch so einen Tipp von dir?
Ja, macht nicht alles alleine mit euch aus. Ihr habt irgendwo im Umfeld habt ihr jemanden, sei es der Ehepartner, sei es ein guter Freund, sei es irgendein Mentor, macht es nicht alles mit euch allein aus. Stellt einfach auch die Frage durch Umtreiber. Ich bin so ein Typ, der aus dem Sport auch, wenn was nicht geht, trainiere härter. Aber manchmal ist härter trainieren der falsche Weg. Manchmal geh um die Mauer rum und nicht mit dem Kopf durch. Und ich hatte auch so 2, 3 Mentoren und vor allem meine Frau. Das war schon gut und das war wichtig.
Was ich von Armin mitnehme. Die Branche, in der sich Armin bewegt, beschreibt er als hands-on, ehrlich und aufrichtig. Es geht nicht ums Politisieren, sondern ums Machen. Komm ins Tun. Er fühlt sich in dieser Branche wie zu Hause. Die Kulturveränderung und Werteverschiebung beim Berner haben schließlich zur Trennung geführt. Die Kulturveränderung ging vom Machen zum Planen und von Vertrauen zu Kontrolle. Dadurch fehlte für ihn die Passung für eine gesunde und wirkungsvolle Zusammenarbeit. Armin hat das schon einige Zeit zuvor festgestellt und sagt heute, dass das Festhalten an solchen Situationen alles nur verschlimmert. Die Trennung war letztlich eine Befreiung und hat ihm neue Möglichkeiten für seinen Berufsweg gegeben. Seine Coaching-Ausbildung und die Möglichkeit, hier zusätzliche Perspektiven zu erlernen, haben ihn in seiner Rolle als Geschäftsführer geprägt, verändert und kompletter gemacht. Er sagt, das war das Puzzlestück, das ihm noch gefehlt hat. Vor seiner Krise war er ein Zweifler. Heute macht er sein Ding, egal was die anderen sagen. Seine Empfehlung ist, macht es nicht mit euch alleine aus. Geht manchmal auch einen Umweg und nicht mit dem Kopf durch die Wand. Armin, ich möchte mich bei dir bedanken. Es war ein sehr besonderes Gespräch, weil du eben diese harte Businesswelt auch mit dem Coaching so verbindest. Du guckst so auf den Menschen und gleichzeitig aber auch die Businessziele immer im Blick. Also sehr bewundernswert und ich danke dir sehr, dass du heute hier warst.
Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke.
Du stehst vor einer beruflichen Herausforderung und kennst die nächsten Schritte nicht? Wir begleiten Organisationen, Teams und Menschen durch schwierige Situationen, ob akut, punktuell oder begleitend. Weitere Informationen dazu findest du in unseren Shownotes.